Ja, ich bin Ihnen noch was schuldig. Bei der Hiob-Predigt, weiß ich, wie lange die zurück ist, habe ich ja den ganzen neutestamentlichen Bezug weggelassen. War nicht genügend Zeit dazu. Aber irgendwie holt man das nach. Bei Hiob war die Welt ja auch aus den Angeln. Da war der Teufel von der Leine gelassen. Mittlerweile hat mir meine Schwester ein Buch geschenkt mit dem schönen Titel Die Welt aus den Angeln. Da kommt das Thema natürlich für heute her. Ich habe das sogar gelesen von vorne bis hinten. Tue ich noch längst nicht. Mir ist jetzt erst aufgegangen. Eigentlich hätte der Rest gereicht. Da schreibt ein Philipp Bloch über die kleine Eiszeit. Wer weiß denn, wann die war?
200 Jahre.
Vor 300 etwa, ja. In der Zeit jedenfalls. Das war eine Zeit, wo Wirtschaft und Gesellschaft in eine ganz, ganz tiefe Krise kamen. Und um sich von der Abhängigkeit von der Natur zu befreien, versuchte man es mit neuen Methoden und mit Technik. Folge? Politische und soziale Umbrüche, Kolonisierung und Sklavenhandel, das blühte. Den nächsten Satz, den darf ich eigentlich jetzt nicht sagen. Industrialisierung und Globalisierung gedeihen. Damals. Haben wir doch erst vor ein paar Jahren gelernt, dass alles globalisiert wird. Das Schlimmste, was passierte, war, der Handel wurde zum Krieg mit anderen Mitteln. Hat sich was geändert? Gegen Ende der kleinen Eiszeit schreibt ein holländischer Arzt in England die Bibel, Bienenfabel. In Holland hätten sie ihn sofort gelünscht, wenn er sowas gesagt hätte. Deshalb wohl ist er nach England gegangen. Da konnte man ein bisschen auf den Putz hauen. Bernhard von Mandeville wollte auf provozierende Art und Weise den Leuten die Augen öffnen. Ich nehme nur ein ganz kurzes Beispiel. Ist auch wieder so. Ist es damals geschrieben oder ist es jetzt geschrieben? Trotz all dem sündlichen Gewimmel war es doch im Ganzen wie im Himmel. In Krieg und Frieden warb mit Kunst manch fremde Macht um ihre Gunst. Ihr Überfluss an Geld und Leben ließ immer sie den Ausschlag geben. Wie hat's ein solches Land doch gut, wo Macht ganz auf Verbrechen ruht? Am Ende fasst Philipp Bloch seine Überlegungen zusammen als Überlegungen zum Klima der Gegenwart. Und bemüht wie der Mandevilles Bienenstock. Im Bienenstock beginnt das Wachs zu schmelzen. Die Tierchen merken es, sind beunruhigt, fliegen schneller, schaffen mehr herbei, vermehren sich weiter, bauen neue Mauern, verteidigen sich gegen Eindringlinge, summen wütend umeinander herum. Das Schwirren von Abermillionen Flügeln erhitzt die Luft. Die Bienen wissen, dass all dies nicht von Dauer ist. Aber sie wollen mehr, sie sind Bienen, sie können nicht anders. Bald wird der Bienenstock unbewohnbar sein und sie werden übereinander herfallen. Ein ganzes Volk im gottleugnenden Überlebenskampf. Der Imker kommt nicht, wenn sie auf ihn hoffen. Sie arbeiten an ihrem Untergang. Sie sind Bienen. Sie können nicht anders. Tragisch. Wie die Welt über 300 Jahren so wenig bis nichts über ihre Lebensgrundlagen dazugelernt hat. Schlimmer noch. Uns ist aus dem Alten und dem Neuen Testament von all der gelebten Erfahrung zum Leben so wenig in Fleisch und Blut gegenwärtig. Ich mache einen großen Sprung. Ein anderes Buch. Klaus Berger erzählt 2004 in seinem Buch Jesus eine Geschichte, die im Stil, zum Glück nicht in der Länge, zum Hiob-Buch passt. Es war ein Mann, der hatte einen Garten am Meer. Oh, der sitzt aber fest. So. Es war ein Mann, der hatte einen Garten am Meer, den hatte er selbst gepflanzt und bebaut, und sein Herz hing an jeder Pflanze, die er eingesetzt hatte. Der Mann hoffte, dass der eine oder andere Baum bald Früchte tragen werde. Zwar kann man nicht sagen, dass er den Garten bitter nötig hatte, nein, so war es nicht. Allein die flache Öde der Landschaft nahe am Meer schien ihm traurig und nichtssagend. Und so war der Wunsch nach Freude der letzte Grund gewesen, den Garten anzulegen. Der Wunsch, sich über etwas zu freuen, sein Herz an etwas hängen zu können. Es war in einer stürmischen Winternacht. Sturmflut drohte und der Mann, wodurch auch immer gehindert, konnte sich nicht selbst um den Garten kümmern. Die Wellen waren fast mannshoch, jedermann warnte davor, zum Meer zu gehen. Doch dessen ungeachtet beschloss der Mann, seinen vertrauten und einzigen Sohn in den bedrohten Garten zu schicken. Der Sohn erhielt den Auftrag, mit Sandsäcken zu retten, was zu retten war. Indes jedes Pfund Sand musste erst im Meer abgerungen werden. Und es war nicht nur kalt und stürmisch, sondern der Mann wusste, dass sein Sohn in Gefahr kam. Aber der hatte ein gutes Betriebsklima und jetzt fahren ihm seine Mitarbeiter in die Rede. Es ist Wahnsinn, jetzt den Sohn zu schicken. Der wird umkommen durch die Flut. Was ist dir mehr wert, der Garten oder der Sohn? Bist du in deinen Garten verliebt, dass du deinen Sohn nicht schonst? Du bist wahnsinnig, das zu tun. Du weißt ja doch, wie gefährlich es ist. Liebst du nicht deinen Sohn? Was liegt dir an dem Garten, den du doch gar nicht nötig hast? Wie kann man so närrisch in seinen Garten verliebt sein, dass man das Liebste dafür hingibt? Nein, wir verstehen dich nicht. Jedes Gericht würde dich schuldig sprechen wegen Fahrlässigkeit allein. Vielleicht würden sie dir mildernde Umstände geben. Weil du verrückt bist. Mein Sohn ist wie ich selbst. Meine Freude ist auch sein. Er weiß, wie sehr ich den Garten liebe und er tut es für mich. Es geht darum, dass überhaupt Freude sein kann und den Garten liebe ich nun einmal. Er ist mein Werk. Aber du kannst doch deinen Sohn lieben und dich an ihm freuen. Warum setzt du ihn aufs Spiel für das weit geringere Gut, einen Garten am Meer? Wenn eine Pflanze von Salzwasser überflutet und zerfressen ist, vom Meer verschlungen oder ihrer Blüte beraubt, dann ist sie unwiederbringlich verloren. Meinem Sohn dagegen schadet das tödliche Salzwasser nicht wirklich und endgültig, auch wenn es ihn berührt. Aber der Garten ist schon überspült, das Wasser ist schon bis an den Schaft der Pflanzen eingetreten. Es hat doch keinen Zweck mehr. Wenn das Wasser nicht zu lange einwirkt, kann man den Garten noch retten. Umso eiliger werde ich meinen Sohn senden. Ich weiß, dass der Garten geflutet ist, aber man kann noch alles retten. Vielleicht fasziniert sich gerade diese Möglichkeit zu retten. Vielleicht ist das noch faszinierender als die Anlage des Gartens. Nämlich ihn gewissermaßen neu und nun aus der tödlichen Bedrohung zurückzugewinnen. Ihn noch einmal zu empfangen. Ich gebe zu, retten ist doppelte Freude. Das Retten fasziniert mich in der Tat so, dass ich darüber die Gefahr für meinen Sohn, und das heißt am Ende ja auch für mich, gering achte. Ich kann mich selbst vergessen dabei und damit auch die Gefahr für meinen Sohn, der ganz eng zu mir gehört. Freude am Werk und doppelte Freude über das Retten, das können wir dir jeder zugestehen. Aber muss dafür der Sohn gesandt werden? Nun, der Sohn weiß über den Garten Bescheid. Er war maßgeblich beteiligt an der Anlage des Gartens. Der hat den ganzen Plan in sich. Aber wie kannst du ihn so leiden lassen dafür? Wie kannst du dich und wie kann er sich mit dir so vergessen, dass man für ein wenig Freude so viele Strapazen auf sich nimmt? Ich will dir ein Gleichnis sagen. Es ist wie mit einem Hirten, der eine Schafherde hatte, die von Wölfen bedroht wurde. Und er geht hin, als die Wölfe kommen, tritt vor die Tür des Schafstalls und lenkt die Wölfe auf sich, weg von den Schafen, und sie zerfleischen ihn. Kein Hirte tut das, denn ein Mensch ist mehr wert als Schafe. Außer, wenn er die Schafe so liebt, so irre und wahnsinnig liebt, dass er sich selbst vergisst und sich opfert. Es geht um die Liebe, die er hat, die der hat, der so etwas tut. Aber es ist eine verrückte Liebe, die keine Verhältnismäßigkeit kennt. Eine ungerechte, eine Liebe ohne Vorsicht und Augenmaß. Kennst du eine Liebe, die anders ist? Ist diese meine Verrücktheit nicht mein letztes, tiefstes Geheimnis? Ist sie nicht das, was ich bin? Nichts davon zu haben, außer der Freude, dass die Schafe leben, und in dieser Freude selig zu sein, ist das nicht das, was ich bin? Ich bin. Da sind wir wieder beim Alten Testament. Ja und nein. Der Gott des Alten ist auch der Gott des Neuen Testaments. Und er ist im Heiligen Geist der Gott, der unsere Wege mit uns geht. Erstes Buch Mose, Kapitel 17, Abraham. Ich bin der allmächtige Gott. Und Abraham geht. 2. Mose 3. Ich werde sein, der ich sein werde. Oder anders übersetzt, ich bin, der ich bin. Gottes Name an Mose. 2. Mose 6. Ich bin der Herr. Das soll Pharao erfahren. Und erfährt es bitter und muss sich eine neue Wehrmacht aufbauen. Jesaja 51, ich bin euer Tröster. Gott spricht seinem Volk die Freiheit zu aus der Verbannung. Und nochmal Hiob, am Ende des Buches. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Sollte der Mann in der Geschichte aber Jesus gemeint haben, dann ist es richtig, auch das Neue Testament zu befragen. Und da fällt mir natürlich Johannes' Evangelium ein, die Ich-Bin-Worte. Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, schreibt von seinem Erleben mit Jesus in einer Zeit, wo die Welt wieder mal aus den Angeln war. Da will er dem Leben auf die Sprünge helfen in seiner Gemeinde. Johannes 6. Beim Brotwunder werden Tausende satt. Aber wichtig ist an dem Wunder eigentlich das Ende der Geschichte. Ich, Jesus, bin das Brot, das ihr zum Leben braucht. Das Brot selbst war gar nicht so wichtig. Johannes 8, da bewahrt Jesus die Ehebrecherin vor der Steinigung. Aber es geht nicht darum, dass sie am Leben bleibt, sondern dass ihr und allen anderen ein Licht aufgeht. Und Jesus sagt dann, ich bin das Licht, denn ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. Ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe, ist die Antwort an die, die ihn zur Rechenschaft ziehen wollen. Weil du gibst Zeugnis von dir selbst. Du machst mehr aus dir, als du bist. Und auch darauf hat er eine Antwort. In Kapitel 10 im Johannesevangelium öffnet Gott eine Tür für uns. Ich bin die Tür. Geh durch und du wirst leben. und alles Notwendige haben. Ist zunächst die Tür zu einer Schafherde, die im Pferch ist. Aber wenn man weiterliest, dann kommt der wichtigere Vers. Für Jesus gibt es nichts Wichtigeres, als dass er die Seinen sicher nach Hause bringt. Ich bin der gute Hirte. Ich und der Vater sind eins. So endet diese Geschichte. Ich und der Vater sind eins. Ich bin Gott. Das heißt aber auch, bei Jesus sind wir an der Quelle. Johannes 11. Der tote Lazarus wird auferstehen. Das wird erstmal versprochen an Martha. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Leben aber, so formuliert am Ende Martha, das Leben ist, Herr, ich glaube, du bist der Sohn Gottes. Andere Stelle im Johannesevangelium, sollen wir eines anderen warten? Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Sohn Gottes bist. Und wann immer wir wieder nach dem rechten Weg fragen, wenn irgendwo was verbaut ist, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann geht es wiederum darum, in ihm auch den Vater zu sehen. Die Geschichte endet damit, dass er sagt, ich und der Vater sind eins. Wir sind eins. Und das ist einfach heutzutage in unserer Umgebung ungeheuer wichtig, das zu begreifen. Gott und Jesus und der Heilige Geist sind schlicht und ergreifend eins. Deshalb ist das so schwierig, wenn wir im Segen einiges auseinanderreißen, sodass uns die Moslems vorwerfen können, ihr habt drei Götter. Stimmt einfach nicht. Kann man ihn nur mühselig begreifbar machen. Aber vielleicht ist es für uns einfacher, wenn wir uns ins Gedächtnis schreiben und auch in unsere Formulierungen. Er und der Vater und der Geist sind eins. Am Ende im Johannesevangelium, am Ende der Ich-Bin-Worte, nimmt Jesus uns obendrein noch die Versagensangst. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist gut zu verinnerlichen, wie wenig an uns liegt. Er gibt ja die Gaben. Ich darf sie uneingeschränkt nutzen. Mir hat mal jemand gesagt, Mann, du hast so viele Gaben. Ich sage, ja, da bin ich auch dankbar für, aber leider muss ich sie jetzt auch alle ausüben. Das kann mühselig werden. Aber darin wird eben der Vater geehrt, dass die Rebe Frucht bringt. Und genau darum geht es. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ihr hängt auch an mir. Ihr seid auch mit Gott, Jesus und dem Heiligen Geist eins. In der Welt und mit der Welt zum Ziel zu kommen. Dazu regt Gott, dazu regt Jesus und dazu regt der Heilige Geist an. Ich traue mich, das zu sagen. Der Heilige Geist als das bisher letzte Format, mit dem der eine Gott uns gerade dann führt, wenn die Welt wieder aus den Angeln ist. Wir beten mit Worten von Albert Frey, einem Liedermacher unserer Zeit. Unsere Geduld ist schnell am Ende. Deine Langmut reicht für alle Zeit. Unser Vorrat geht so schnell zur Neige. Deine Fülle reicht unendlich weit. Unsere Liebeskraft kommt schnell an Grenzen. Deine Liebe ist bedingungslos. Unsere Vergebung ist oft kleinlich. Deine Gnade ist unendlich groß. Der Mond scheint nur, wenn ihn die Sonne trifft. So leuchten wir in deinem Angesicht. Amen.